Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Kurier to Hear. Ihre Zeitung zum Hören.
Heute mit mir, Sophie Enkelhofer. Sie hören Artikel der Kurierausgabe von Dienstag, dem 19. Oktober 2021.
Wie strahlend wird die Energiewende? Die Briten setzen als Klimaschutzmaßnahme wieder auf Atomkraft. Wird es wirklich nicht ohne Kernbrennstoffe gehen? Der Kurier-Leitartikel vom 19. Oktober 2021 von mir, Bernhard Gaul. In Europa ist die Atomkraft essentiell für die Energieproduktion. Die Hälfte der EU-Staaten setzt auf Atomkraft. EU-weit wird knapp ein Viertel des Stroms in 106 Reaktoren generiert. Weltweit sind rund 450 Atomkraftwerke in Betrieb, die etwa 10% des globalen Stroms erzeugen. Und es liegen Pläne für 59 neue Atomkraftwerke am Tisch, mehr als die Hälfte davon in China, Indien und Russland. Was spricht für Atomkraft? Wesentlich ist das Argument, dass ein AKW viel Strom produziert. Das japanische Kernkraftwerk Kashiwazaki Kariwa hat mit seinen 7 Meilern eine weltweite Rekordleistung von 8200 Megawatt. Zum Vergleich hat Österreichs größtes Donaulaufkraftwerk in Altenwörth in Niederösterreich eine maximale Leistung von 328 Megawatt. Klar, dass man da immer gerne auf diese Option schielt. Und AKW laufen ohne direkte CO2-Emissionen. Beim Weltklimarat gilt es als klimaneutrale Technologie. In der EU wird derzeit genau darüber heftig gestritten. Und was spricht dagegen? Erstens, die CO2-Neutralität ist umstritten. Benötigt man doch Unmengen an Zement zum Bau? Der Abbau und Transport von spaltbarem Material ist zudem nicht CO2-frei. Zweitens sind die Baukosten immens. Drittens ist der Betrieb teuer, weshalb der Staat den AKW-Betreibern einen 3- bis 4-mal so hohen Einspeistarif garantiert, wie Ökostromanbieter bekommen. Viertens ist der Wettbewerb noch mehr verzerrt, weil Atomkraftwerke im Gegensatz zu allen anderen Stromerzeugern nicht versichert werden müssen und können. Die Kosten der Fukushima-Kernschmelze von 2011 werden auf rund 100 Milliarden Dollar geschätzt, die japanischen Steuerzahler und nicht die AKW-Betreiber zahlen. Und fünftens, nach bald 80 Jahren Kernkraft ist noch immer ungeklärt, wo der lebensgefährliche Atommüll für Jahrhunderte entgelagert werden soll. Warum dann diese Debatte? Weil weltweit viel zu spät und jetzt panisch in die Energiezukunft geblickt wird, weil neue Begriffe wie die Dunkelflaute, das ist, wenn wochenlang kaum Wind weht und die Sonne verdeckt bleibt, nun die alte Angst vor Blackouts neu entfacht. Tatsächlich ist nicht klar, wie Europa aus der fossilen Stromerzeugung von Gas und Kohle aussteigen kann. Auch wenn etwa die Dänen mit ihrer 28 Milliarden Euro teuren Wasserstoffenergieinsel zukunftsweisend sind. Denn selbst die 27 Terawattstunden Ökostrom, die Österreich bis 2030 bauen will, hängen derzeit aufgrund unzähliger Einsprüche und einer lahmenden Länderbürokratie in den Seil. Um Österreichs Industrie bis 2040 fossilfrei zu machen, muss noch einmal 3- bis 4-mal so viel Ökostrom ausgebaut werden. Es liegt jetzt an der Politik, die Ziele genau zu definieren und zu erklären, damit die Zukunft strahlend wird und nicht verstrahlt.
Grüne Revolution durch Atomkraft? Von Irene Thierjung. Großbritannien, Frankreich. Zwei große europäische Länder planen zum Erreichen ihrer Klimaziele neue Kernreaktoren. In der EU stehen sich Befürworter und Gegner der Technologie erbittert gegenüber. Ein Kurierartikel von Dienstag, dem 19. Oktober 2021. klimaneutraler Strom, gesicherte Energieversorgung, tausende neue Arbeitsplätze. Mit Versprechen wie diesen hat die britische Regierung den Ausbau der Atomkraft im Vereinigten Königreich angekündigt. Laut Medien will Premier Boris Johnson bis 2024 die Finanzierung mindestens eines neuen Kernkraftwerks im Zuge seiner grünen industriellen Revolution sicherstellen. So sollen der bis 2035 geplante Umstieg auf saubere, neutrale Stromerzeugung gelingen und die Abhängigkeit Großbritanniens von Energie aus dem Ausland verringert werden. Etwa ein Fünftel des britischen Stroms wird derzeit durch Atomkraft erzeugt. Die meisten AKW sollen dennoch bis Ende des Jahrzehnts geschlossen werden. Der neue Reaktor, der 6 Millionen Haushalte versorgen soll, dürfte im ostenglischen Suffolk gebaut werden, wo der französische Energieriese EDF das AKW Sizewell betreibt. Der Ausbau des ebenfalls von EDF betriebenen AKW Hinkley Point im südlichen Somerset läuft bereits. Auch südlich des Ärmelkanals ist Atomkraft wieder en vogue. Zwar hält Staatschef Emmanuel Macron vor der Präsidentenwahl 2022 an Frankreichs Plänen fest, den Anteil des Atomstroms im Energiemix bis 2035 von derzeit 70% auf 50% zu senken. Auch sollen einige alte Reaktoren abgeschaltet und mehr in erneuerbare Energien investiert werden. Mit Blick auf die Industrie und die unter hohen Energiepreisen leidenden Haushalte will Macron aber sogenannte Mini-Atomreaktoren bauen lassen, die sich allerdings erst im Entwicklungsstadium befinden. Zudem fungiert Macron als Wortführer der Atomkraftbefürworter in der EU, zu denen neben Frankreich auch Tschechien, Ungarn, Slowakei, Finnland, Slowenien, Kroatien, Polen, Bulgarien und Rumänien zählen. Sie alle sehen die Zukunft in der Atomkraft. Insgesamt erzeugen 14 der 27 EU-Länder Atomstrom. Kroatien ist zu 50% am AKW Krško in Slowenien beteiligt. Die Atomkraftlobby betont, Nuklearenergie sei leistbar, stabil und unabhängig. Sie erzeuge kaum CO2, weshalb das ambitionierte Ziel der EU, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55% zu senken, ohne sie nicht erreichbar sei. Anders als etwa Erdgas werde Atomstrom innerhalb der EU produziert und schütze vor Preisschwankungen. Gegenüber der EU-Kommission pochen die Verfechter der Atomkraft darauf, dass diese als nachhaltige Energieform definiert und entsprechend gefördert werden kann. Es handle sich um eine unverzichtbare Übergangstechnologie und müsse in die grünen Investitionsregeln der EU-Taxonomie aufgenommen werden, heißt es. Polen argumentiert, dass es ohne den Bau von AKW den Ausstieg aus der Kohlekraft nicht schaffen könne. Und dafür brauche es Mittel aus EU-Töpfen. Ein klares Nein zu dem Ansinnen, Atomkraft für grün erklären zu lassen, kommt aus einer Reihe von EU-Ländern, die Atomkraft generell ablehnen, den Ausstieg beschlossen haben oder zumindest keine neuen AKW bauen wollen. Zu ihnen zählen Österreich, Spanien, Luxemburg oder Dänemark und das mächtige Deutschland. Dort wurde nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 die stufenweise Abschaltung aller AKW im Land beschlossen. Eine Hochrisikotechnologie wie die Atomenergie dürfte nicht mit Wind- und Solarstrom gleichgestellt werden, sagt die deutsche Umweltschutzministerin Svenja Schulze. Andere Experten weisen darauf hin, dass Subventionen für Atomkraft ein Wettbewerbsnachteil für andere Energieformen seien. Österreich ließ ein Rechtsgutachten ausarbeiten, wonach bei der Erzeugung von Atomstrom kein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz angenommen werden könne, auch wenn sie CO2-arm sei. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler will die EU-Kommission notfalls sogar klagen, sollte sie Atomkraft als grün und nachhaltig einstufen. Eine Entscheidung der Behörde wird zu Jahresende erwartet. Streit um Kohleabbau und Kohlefinanzierung von Bernhard Gaul. Klimagipfel in Glasgow. Im November verhandeln 30.000 Experten in Schottland. Ein Kurierartikel von Dienstag, dem 19. Oktober 2021. Die Erwartungen an die mittlerweile 26. Klimakonferenz sind nicht gerade hoch. Anfang November werden im schottischen Glasgow rund 30.000 Teilnehmer aus Politik, Verwaltung und NGO erwartet. Wichtigstes Ziel der Konferenz ist, das Versprechen der Pariser Klimakonferenz 2015 am Leben zu halten, konkret, dass die Erderwärmung auf 1,5 Grad bis 2100 begrenzt werden soll. Dafür muss der Treibhausgasausstoß weltweit massiv reduziert werden. Derzeit sieht es nicht danach aus, dass dieses Ziel eingehalten werden kann. Derzeit gehen die Berechnungen von einer Erderwärmung von rund 3 Grad aus. Und das auch nur, wenn die abgegebenen Versprechen, wie Europas Klimaneutralität bis 2050, auch eingehalten werden. In Paris wurde außerdem vereinbart, dass die nationalen Klimaziele, NDC, Nationally Determined Contributions, alle 5 Jahre überprüft werden müssen. Weil 2020 Corona-bedingt keine Klimakonferenz stattfand, soll das in Glasgow nachgeholt werden. Dann geht es, wie ebenfalls im Paris-Abkommen vereinbart, um das Global Stocktake, weltweite Bestandsaufnahme. 2021 bis 2023 findet die erste Periode statt, in der die Umsetzung der CO2-Reduktion überprüft und der Fortschritt bewertet wird. Die Staaten bekommen quasi ein Klimaschutzzeugnis. Die Modalitäten dazu müssen noch verhandelt werden. Besonders heikel ist das Thema Klimafinanzierung. Die Industriestaaten hatten eigentlich versprochen, ab 2020 einen UNO-Klimafonds mit jährlich 100 Milliarden Dollar zu füllen. Dieses Ziel ist klar verfehlt worden. Im besten Fall sind wir bei 80 Milliarden, erklärt die Grazer Wirtschaftswissenschaftlerin und IPCC-Autorin Birgit Bethner-Friedl. Sie hofft, dass die Lücke ausgeglichen wird. Das Geld dürfen die vom Klimawandel am schwersten betroffenen Staaten für 2 große Bereiche verwenden. Für Klimawandelanpassung, damit sind etwa Küstenschutz, Tech- und Know-how-Transfer oder Prognose- und Frühwarnsysteme gemeint. Und für Klimaschutz, etwa den Ausbau von grüner Stromproduktion, aber auch Vermeidung von anderen Treibhausgasen wie Methan oder Lachgas. Phasing out coal, also das Aus für Kohle, wird ein weiterer wichtiger Punkt. Forscherin Bethner-Friedl gibt zu bedenken, dass Kohle weltweit verfügbar, aber ein enorm CO2-intensiver Energieträger ist, auf den ärmere Staaten nur schwer verzichten können. Letzter Punkt betrifft den Waldschutz. Einerseits, wie die großen CO2-Speicher, Regenwälder, boreale Wälder des Nordens, erhalten und geschützt werden können. Andererseits geht es um die Frage von Holz als Rohstoff und wie nachhaltig dieser ist. Was erwartet sich die Forscherin konkret von Glasgow? Bethner-Friedl: Ich bin etwas optimistischer geworden. Ich glaube nicht, dass wir den ganz großen Meilenstein schaffen, dass alle Länder deutlich ambitioniertere Ziele abgeben. Aber es könnte eine Einigung auf einen konkreteren Fahrplan geben, wie wir in den kommenden 5 Jahren genau dahin kommen können. Für mich wäre es ein zu schwaches Ziel, auf das sich alle einigen können. Ein wesentlich schlechteres Ergebnis als ein wirkungsvolleres Ziel, auf das sich noch nicht alle einigen können.
Was die Koalition jetzt angehen muss, von mir, Michael Hammerl. Nach dem Kanzlerwechsel will Türkis-Grün nun Prestigeprojekte und Corona-bedingte Maßnahmen umsetzen. Was am dringendsten, was am drängendsten ist. Ein Kurierartikel vom 19. Oktober 2021. Mit der ökosozialen Steuerreform haben Volkspartei und Grüne einen großen Brocken ausverhandelt. Bei der Umsetzung hakt es noch. Selbiges gilt für heikle Themen wie Sterbehilfe, Amtsgeheimnis oder Pflegereform und aktuell längst notwendige Maßnahmen wie die Verordnung zur 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Der Kurier gibt einen Überblick über Baustellen von Türkis-Grün. Klimabonus. Der regionale Klimabonus ist die Kompensation für die CO2-Steuer. Wer seinen Lebensmittelpunkt in Österreich hat, erhält vorab 100, 133, 167 oder 200 Euro im Jahr. Österreicher mit schlechter Öffi-Anbindung erhalten einen höheren Bonus. Wer in der Stadt wohnt und sprichwörtlich von der eigenen Haustür in die U-Bahn einsteigen kann, bekommt weniger. Soweit zumindest die Theorie. Abwickeln muss die Auszahlung das Klimaschutzministerium, das allerdings nicht über die relevanten Daten verfügt, Wohnort, Kontonummer und so weiter, und nun in Kooperation mit Finanzamt und Sozialversicherungen eine eigene Datenbank aufbauen möchte. Kosten- und Zeitfaktor ungewiss. Krankenversicherungsbeiträge. Um niedrige Einkommen bis 2500 Euro zu entlasten, will die Regierung die Krankenversicherungsbeiträge senken. Einer der Gründe dafür: wer besonders wenig verdient, zahlt wenig bis gar keine Steuern. Er oder sie würde von einer Steuerreform also nicht profitieren. Anders ist es bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Sie fallen für alle an. Sozialpartner und Sozialversicherungen protestieren gegen die mögliche Senkung. Ganze Lohnverrechnungssysteme müssten umprogrammiert werden, lautet eines der Argumente. Es gibt auch verfassungsrechtliche Bedenken. Wer etwa aus zwei Arbeitsverhältnissen 1500 Euro verdient, würde weniger Krankenversicherungsbeitrag bezahlen als jemand, der mit einem Job 3000 Euro verdient. Im Gegensatz zum Finanzamt verfügen die Sozialversicherungen nicht über ein Konto, in dem die Einkommen der Beitragszahler zusammengeführt werden. Mögliche Lösung? Niedriger Einkommen könnte man auch über den bereits bestehenden Sozialversicherungsbonus entlasten. Dieser ist an das Steuerkonto gebunden, das alle Einkommen einer Person kumuliert. Das wäre wesentlich treffsicherer und würde sich ohne Verwaltungsexzess umsetzen lassen, sagt Wolfgang Bahnhölzel, Leiter der Abteilung Sozialversicherung in der Arbeiterkammer. Laut Kurierinformationen sind diesbezüglich alle Seiten gesprächsbereit. Transparenz. Auf sich warten lässt das Informationsfreiheitsgesetz, also die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Der Gesetzesentwurf ging im Frühjahr in Begutachtung. Gemeinde, Länder, Städte und Ministerien brachten über 200 Stellungnahmen ein. Man nehme die Kritik ernst und führe laufend Gespräche, heißt es aus dem Büro von Verfassungsministerin Caroline Edtstadler. Sterbehilfe. Der Verfassungsgerichtshof hat das Verbot des assistierten Suizids aufgehoben. Bis Anfang 2022 hat die Regierung nun Zeit, das Gesetz zu reparieren. Die Abgabefrist ist Mitte Oktober, also jetzt. Die Gespräche zwischen den Koalitionspartnern laufen. Das Worst-Case-Szenario: assistierter Suizid ist erlaubt, aber nicht gesetzlich geregelt. Eine Einigung in den nächsten Tagen sei realistisch, heißt es aus Verhandlerkreisen. Man sei sehr zuversichtlich, dass sich Begutachtung und Beschluss vor dem Jahreswechsel ausgehen. Pflegereform. Das Regierungsprogramm sieht umfassende Maßnahmen für eine Reform des Pflegewesens vor. Gleichwohl hat es bislang noch keinen Konvent bzw. kein Treffen zwischen Bund und Ländern gegeben, um eine größere Reform des Pflegesystems zu beginnen. Die letzte öffentlichkeitswirksame Aktion von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein war Mitte September die Präsentation des Projekts Community Nurses, von denen es in 500 Gemeinden bald eine geben soll. Der Weg dorthin ist noch nicht ganz klar.
Schwuler Minister macht Babypause, von Susanne Bubeck. USA. Pete Buttigieg kümmert sich um seine Zwillinge und wehrt sich gegen rechte Spötter. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, füttern wir unsere Kinder mit der Flasche. Ein Kurierartikel von Dienstag, dem 19. Oktober 2021. Der 39-jährige Verkehrsminister Pete Buttigieg, ausgesprochen Buttigieg, und sein Ehemann Jason haben im Sommer neugeborene Zwillinge adoptiert. Er sei stolz darauf, Elternzeit genommen zu haben. Das Privatleben des ersten offen schwulen Ministers der USA war vom rechtspopulistischen TV-Moderator Tucker Carlson bei Fox News durch den Kakao gezogen worden. Buttigieg versuche herauszufinden, wie man stillt, spottete Carlson. Der weiß, dass Buttigieg Ambitionen hat, eines Tages Präsident zu werden und möglicherweise schon 2024 Donald Trump oder einen anderen Republikaner herausfordern will. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, füttern wir unser Kind mit der Flasche. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit, sagte Buttigieg CNN. Komisch sei, dass solche Bemerkungen ausgerechnet von einem Konservativen kämen, der sich doch ständig als familienfreundlich präsentiere. In den USA gibt es als einzigem westlichen Industrieland keine gesetzliche Regelung für bezahlte Elternzeit. Die meisten Firmen gewähren nur 2 Wochen Mutterschaftsurlaub. Nach dem Family and Medical Leave Act, FMLA, einem Arbeitsgesetz aus dem Jahr 1993, wären auch nur große Firmen verpflichtet, versicherten Müttern und wegen der Gleichbehandlung dann auch Vätern eine Auszeit für die Kinderbetreuung zu gewähren. Doch es gibt keine Absicherung für den Arbeitsplatz. Pete Buttigieg wurde bereits mit 29 Jahren Bürgermeister der 100.000 Einwohnerstadt South Bend in Indiana und als Major Pete auch über die Grenzen des Rust Belts bekannt. Er gilt als linker Demokrat, fordert einen gesetzlichen Mindestlohn und nennt Bernie Sanders sein Vorbild. Dabei gibt er sich aber weniger klassenkämpferisch. Die Republikaner kritisieren, dass die Elternzeit ab August in die Zeit fiel, wo auch die USA mit schweren Lieferengpässen zu kämpfen hat. Buttigieg betonte, dass er immer erreichbar ist. Namensschlau. Das tägliche Ohrwaschel auf Seite 1. Heute von Andreas Schwarz. Nun ist eine kleine Divergenz entstanden zwischen den vielen Vornamen des neuen Bundeskanzlers und den nicht ganz so vielen. Alexander, Georg, Nikolas, Christoph, Wolfgang, Tassilo, Schallenberg stand verbreitet zu lesen. Der Kanzler selbst aber kennt trotz adeliger Herkunft nur 3: Alexander, Georg, Nikolas. Man bekommt als neuer Erdenbürger ja einen Vornamen und meist noch ein paar Taufnamen, oft die Vornamen der Großväter oder Mütter dazu. Die scheinen dann im Taufschein auf, allenfalls schreibt man in der Schule einmal alle Namen aufs Heft, aber das war's. Sie stehen nicht im Pass und scheinen auch sonst nie wieder auf. Außer, wenn der Autor dieser Zeilen einen Brief adressiert an Andreas Friedrich Gustav Schwarz erhält, dann weiß er, ohne ihn zu öffnen, das ist ein Strafmandat. Nur die Polizei verfügt, aus irgendeinem Grund, über alle Namen. Wieso? Egal. Es ist ja schon auch beruhigend, dass die Ordnungshüter so schlau sind. Schiene startet nächsten Anlauf gegen Straße. Von Thomas Pressberger. Güterverkehr. Um die Klimaziele erreichen zu können, müssten viel mehr Waren mit dem Zug statt mit dem LKW transportiert werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Aus der Bahnbranche kommt erneut ein Aufschrei. Ein Kurierartikel von Dienstag, dem 19. Oktober 2021. Der Abwärtstrend im Schienengüterverkehr setzt sich europaweit fort. Für die Branche ist das ein Grund, einen neuen Vorstoß zu wagen, um mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bekommen. Die Hürden bestehen auf nationaler, technischer und administrativer Ebene, sagt Andreas Mandl, Sprecher des Ausschusses Schienengüterverkehr im Fachverband Schienenbahnen in der WKO. Bei Europas Bahnen gäbe es 4 verschiedene Stromsysteme und 16 verschiedene Sicherheitssysteme. Anders als Lkw, die mit einer Zulassung durch ganz Europa fahren könnten, müsste jeder Lokomotiventyp in jedem einzelnen Land angemeldet werden. In manchen Ländern muss sogar jede einzelne Lokomotive des gleichen Typs angemeldet werden. Jeder Lokführer braucht in jedem Land einen eigenen Führerschein, sagt Mandl. Darüber hinaus müsste er die Landessprache beherrschen, wenn er dort fahren will. Wir hätten gerne Englisch, wie im Flugverkehr, zumindest auf den Hauptachsen, so Mandl. Er kann auch von einigen Skurrilitäten berichten. Wenn ein Zug von Österreich über die italienische Grenze fährt, müssen nach einer Stehzeit von 30 Minuten Keile, sogenannte Hemmschuhe, vor und hinter den Rädern angebracht werden. Allein die Druckluftbremsen reichen nicht. Das sei eine italienische Vorschrift, die es in Österreich nicht gäbe. Deshalb benötigten Güterzüge in Italien 2 Lokführer. Wenn ein Güterzug nach Hamburg kommt und länger als 4 Stunden auf sein Schiff warten muss, muss er den Hafen verlassen und sich außerhalb einen kostenpflichtigen Parkplatz suchen. Bei den aktuellen Problemen in der Seeschifffracht stehen Verspätungen an der Tagesordnung. Der Wettbewerbsnachteil der Schiene ist eklatant. Ein LKW und ein Zug würden laut Mandl derzeit auf der gleichen Strecke, zum Beispiel von Sofia nach Hamburg, etwa gleich lange brauchen, doch könnte der Zug viel schneller und effizienter unterwegs sein. Generell sei der Straßengüterverkehr in vielen Bereichen begünstigt, sagt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen mit Sitz in Berlin. Das betreffe niedrigere Energiesteuern, aber auch Mauten. In Deutschland gibt es Lkw-Maut nur auf Fernstraßen, auf 85% des Straßennetzes nicht, so Westenberger. Er kritisiert, dass der Ausbau der europäischen Korridore viel zu langsam voranschreiten, um das Wachstum im Güterverkehr auf die Schiene zu lenken. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann ist die Schiene die einzige verfügbare Technologie, um genug einzusparen, sagt Westenberger. Die Bahnstromversorgung bestehe zu einem großen Teil aus erneuerbarer Energie. Er fordert daher von der EU-Verkehrspolitik eine klare Priorität in Richtung Schiene. Und das bedeutet Innovationsförderung, eine Vereinfachung der Betriebssysteme und Infrastrukturausbau. Eine Kerbe, in die auch Alexander Klaschka, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich, schlägt. Für eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene müssten die Güterterminals ausgebaut werden. Im Gegensatz zum Straßengüterverkehr sind die Grenzen innerhalb der EU für den Schienengüterverkehr noch nicht aufgegangen. Es bestehe lediglich eine Hoffnung, dass auf der Strecke Deutschland-Brenner-Italien einfachere Regeln kommen, doch auch das sei noch nicht sicher. Im grünen Verkehrsministerium will man sich beim Thema Schienengüterverkehr nicht Untätigkeit vorwerfen lassen. Wir haben im vergangenen Jahr die Fördersätze für den Schienengüterverkehr deutlich erhöht, heißt es. Das sei ein wichtiger Schritt zu mehr Gerechtigkeit im Güterverkehr. Langfristig brauche es mehr Kostenwahrheit zwischen Straße und Schiene. Dafür setze man sich auch auf europäischer Ebene ein, zum Beispiel im Rahmen der Reform der Eurovignetten-Richtlinie für Nutzfahrzeuge.
EU. Kampf um die Schuldenregeln geht los. Aus Brüssel von Ingrid Steiner-Gaschi. Stabilitätspakt. Nach Corona muss strenge, solide Haushaltsführung wieder die Norm sein, fordern Österreich und weitere frugale Staaten. Andere Regierungen wollen flexiblere Vorgaben. Der Streit ist eröffnet. Ein Kurierartikel von Dienstag, dem 19. Oktober 2021. Das ist wie ein Tempolimit vor der Schule, zog kürzlich Gernot Blümel in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung einen Vergleich. Wenn man sich nicht daran hält, lautet die Lösung mehr Kontrollen und härtere Strafen und nicht einfach das Tempolimit aufzuheben. So soll es nach dem Willen des österreichischen Finanzministers sowie 7 weiterer EU-Staaten auch im Falle des EU-Stabilitätspaktes gehandhabt werden. Der Pakt, der seit gut 20 Jahren die Schuldenregeln der 19 Euro-Staaten festschreibt, sei flexibel genug. Seine Regeln müssten nur endlich wirklich angewendet werden. Nämlich, die Staatsverschuldung darf maximal 3% der Wirtschaftsleistung betragen, die Gesamtverschuldung nicht 60% überschreiten. Andernfalls drohen sogenannte exzessive Defizitverfahren der EU-Kommission. Doch schon bisher ließ die Behörde in Brüssel die Defizitsünder oft davonkommen.
Zwischen 2013 und 2019 gab es immer wieder Länder, die die Regeln nicht eingehalten haben, schildert Martin Laach, Generalsekretär des Europäischen Fiskalrates, dem Kurier. Die Kommission hat dann mit weitreichender Interpretation der Regeln eine Konsolidierung abgewendet. Profitiert hat davon besonders Italien. Und dann kam auch noch Corona. Seit Frühling des Vorjahres sind die Regeln des Stabilitätspaktes ausgesetzt. Denn ohne die Aufnahme gewaltiger Staatsschulden wäre kein einziges europäisches Land durch die schwere Wirtschaftskrise in der Pandemie gekommen. Ab 2023 aber sollen die alten Regeln wieder gelten, fordern die sparsamen, frugalen Länder der Eurozone. Österreich ganz voran. Sicher aber ist vorerst nur, mindestens 7 Euro-Länder werden die Vorgaben so bald nicht erfüllen können. Griechenlands Schuldenquote etwa liegt derzeit bei 210%, jene von Italien bei 155%. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni ließ deshalb schon vor Wochen anklingen. Es ist gefährlicher, die staatlichen Hilfen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu früh zurückzuziehen, als dies zu spät zu tun. Heute Dienstag eröffnet die Kommission offiziell die Debatte um eine Überprüfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Und sie wird für heftige Auseinandersetzungen zwischen den Staaten sorgen. Länder mit hohen Schuldenständen argumentieren, wir sind unverschuldet in diese Krise geraten, aber wir haben alle Maßnahmen gesetzt, um sie zu meistern. Und das müsse in einem neuen Regelwerk auch berücksichtigt werden, schildert Experte Laach. Zu den lautstarken Rufern nach flexibleren Regeln zählen traditionell Frankreich, Italien, Spanien und Griechenland. Spannend wird es jetzt im Herbst. Alle EU-Staaten müssen der Kommission ihre Budgetpläne vorlegen, wobei sich Österreich wegen des Wirtschaftsaufschwungs von besserer Seite präsentieren wird als zunächst erhofft. Das Defizit soll im kommenden Jahr von derzeit 6% auf 2,3% sinken. Vom Erreichen der Schuldenquote, wie sie im Stabilitätspakt festgeschrieben ist, bleibt allerdings auch Österreich noch meilenweit entfernt. Ende 2022 wird sie voraussichtlich 82,8% betragen. Wegen der geringeren Defizitprognose des Finanzministers wird die österreichische Bundesfinanzierungsagentur deshalb heuer auch weniger Geld für den Staat aufnehmen müssen. Die Rede ist von 60 Milliarden Euro statt bisher geplanter 65 bis 70 Milliarden Euro.
Wenn der Galgenvogel kreist. Von Patrick Bammerl. Ökologie. Kolkraben sind eine Bedrohung für den Niederwildbestand. Ein Kurierartikel von Dienstag, dem 19. Oktober 2021. Viele Jäger sind der Hasen tot. Dass die bedrohlichsten Jäger der hoppelnden Vierbeiner mittlerweile keine Schrotflinte, sondern schwarzes Gefieder und einen langen Schnabel haben, hätte man vor Jahren nicht für möglich gehalten. Die massive Verbreitung des Kolkraben im östlichen Flach- und Hügelland wird zu einem zunehmenden wildökologischen Problem. Die listigen Vögel sind eine Bedrohung für den stark geschwächten Bestand des Niederwildes. Feldhase, Rebhuhn oder Fasan, sie alle müssen sich vor dem größten Vertreter der Rabenvögel in Acht nehmen. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 130 cm wird der Kolkrabe größer als ein Mäusebussard. Als Aasfresser werden die Kohlgraben einst die Hygienepolizei der Mittel- und Hochgebirge. Sie haben aber immer mehr die Niederungen erobert, sagt der Niederwildexperte des Niederösterreichischen Landesjagdverbandes Johann Bleimauer. Weil die Vögel keine natürlichen Feinde haben, ganzjährig geschont sind und der Gabentisch auf der Nahrungsseite reich gedeckt ist, vermehren sie sich in Scharen. Besonders abgesehen haben es die Kohlgraben auf Niederwild und andere Vögel, wo die Nester geplündert und die Jungtiere verspeist werden. Die Zunahme kann andere Tierarten in der Agrarlandschaft, welche bereits jetzt geringere Bestände aufweisen, negativ beeinflussen. Auch Schäden in der Landwirtschaft können durch Kohlgraben verursacht werden, sagt Wildökologe Leopold Obermeier. Die Situation ist laut Bleimauer so, dass man offenkundig über eine gezielte Bejagung nachdenken müsse, beispielsweise über eine zeitlich eingeschränkte Schusszeit. Nationalfeiertag. Heeresschau findet wieder nur virtuell statt. Von Michael Tschudik. Bundesheer. Leistungsschau am Heldenplatz wird, wie im Vorjahr, übertragen. Nun herrscht Gewissheit. Auch die 26. Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres am Nationalfeiertag, 26. Oktober, kann nicht im großen Rahmen am Wiener Heldenplatz über die Bühne gehen. Wie im Vorjahr haben sich die Organisatoren für eine Hybridvariante entschieden. Das hat Verteidigungsministerin Claudia Tanner, ÖVP, am Montag verkündet. Die aktuellen Regeln für Veranstaltungen hätten eine derartige Großveranstaltung zwar zugelassen, für Events mit 500 oder mehr Besucherinnen und Besuchern gilt aber die 2G-Regel, nur für Geimpfte und Genesene. Aufgrund mangelnder Planungssicherheit und der Größe des Heldenplatzes, insbesondere wegen der vielen Zugänge, haben wir uns für die sichere Variante entschieden, erklärt Markus Matzhold von der Garde. Zudem wollte man allen Österreicherinnen und Österreichern die Chance geben, dabei zu sein, sagt Tanners Pressesprecherin Anna-Maria Roth und meint zu den Erwartungen: Wir hoffen auf einen ähnlichen Erfolg wie im Vorjahr. Im Rahmen der Leistungsschau am Heldenplatz werden 100 Rekruten aus fast allen Bundesländern angelobt. Zuvor erfolgt die traditionelle Kranzniederlegung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie der Bundesregierung am äußeren Burgtor. Anschließend sollen 2 Eurofighter und ein Herkules-Transportflugzeug den Heldenplatz überfliegen. Dabei wird es auch einen Fallschirmabsprung geben. Die kommende Heeresschau wird wesentlich günstiger als jene im Vorjahr, 400.000 Euro, sagt Mats Holt. Wir können zwar noch keine konkrete Zahl nennen, aber es ist natürlich so, dass der technische Hintergrund mit dem virtuellen Heldenplatz schon vorhanden ist und lediglich Adaptierungen vorgenommen werden müssen. Die Leistungsschau ist die größte Veranstaltung im Kalender des Bundesheeres. Wie wichtig sie ist, hat das Jahr 2019 gezeigt. Damals stand das Event aus budgetären Gründen vor einer Absage, fand dann aber doch in abgespeckter Form mit damals 750.000 Besucherinnen und Besuchern statt. Die kommende Veranstaltung am 26. Oktober soll nicht nur live vom ORF und von privaten TV-Sendern übertragen werden, sondern den virtuellen Besuchern auch einige interaktive Möglichkeiten bieten. Erstmals gibt es die Option, das Cockpit eines Eurofighters virtuell zu erleben. Auch ist es möglich, in verschiedene Rollen und Funktionen eines Soldaten zu schlüpfen. Dabei kann man zum Beispiel im Hubschrauber zu einem Löscheinsatz fliegen, den Luftraum als Eurofighter-Pilot bewachen oder bei einer Operation im Ausland mitwirken. Die Interaktionen können ab sofort unter www.nationalfeiertag2021.at abgerufen werden. Bei den Missionen kann man ein Bild von sich hochladen und das Video später unter dem Hashtag Bundesheer teilen. 500 Preise werden verlost.